Ja, danke für die Einladung. Danke, dass ich hier sein kann. Der Titel des Vortrages ist das gesellschaftliche Bild oder der gesellschaftliche Blick auf Prostitution. Damit möchte ich auch anfangen, und zwar auf eine vielleicht eher unkonventionelle Art und Weise, und zwar mit einer Selbstreflexion. Hier ist auch ein Teil von Gesellschaft, und ich möchte euch einfach kurz, darf ich euch sagen, du, ja, Protest? Keiner? Okay. Ich möchte euch bitten, euch kurz zu vergegenwärtigen, welche Bilder zu Prostitution zirkulieren. Was kommt bei euch in den Kopf, wenn ich Prostitution sage? Okay, dann würde ich kurz... was zeigen und euch fragen, ob sich das mit euren Bildern deckt. So ein bisschen, ne? Nackte Frauen, Hintern, selten Gesichte, Straßenprostitution, immer nackt oder halbnackt, eher immer so ein bisschen sexualisiert, egal ob das jetzt nun wirklich die Klamotten sind, die Sexarbeiterinnen anhaben oder nicht. Gut, der zweite Schritt, den ich jetzt noch gehen möchte, ebenfalls selbstreflexiv, ist, ich möchte euch fragen, mal kurz in euren Bauch reinzufühlen und euch zu vergegenwärtigen, was für Gefühl ihr habt, wenn ihr über wenn ihr das Wort Prostitution hört. Und ich werde jetzt ein paar Gefühle vorlesen. Und ich würde mich freuen, wenn vielleicht am Ende des Vortrags in der Diskussion wir vielleicht auch darüber ein bisschen sprechen können. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist, weil in dieser Debatte wird emotional diskutiert. Das ist auch nicht schlimm, es ist auch okay, aber man muss sich darüber bewusst sein, welche Gefühle man selber hat. Und will man, dass man mit diesen Gefühlen Politik macht, oder wie geht man damit um? So, meine Liste der Gefühle ist folgende: Mitleid, Neid, Ekel, Bedürfnis nach Abgrenzung, Angst, Wut, Überlegenheit, Sympathie, Unsicherheit, Respekt, Freude, sexuelle Erregtheit, Interesse, Neugier, Schamgefühl, ein nicht weiter spezifizierbares Drücken im Magen, Hass, Indifferenz. Kann sein, dass davon was passiert ist oder dass ihr davon was gemerkt habt, vielleicht auch nicht. Es kommt noch ein kleiner Schritt. Ich möchte, dass ihr euch noch mal kurz fragt. Ich werde noch mal eine Liste an Sachen vorlesen, und ich würde mich freuen, wenn ihr überlegt, an welchem Punkt da genau dieses Gefühl reinpasst oder wo ihr sagt, okay, hier passiert gerade was. Also wogegen genau richtet sich dieses Gefühl? Geht es darum, dass Prostitution bedeutet Sex mit vielen Menschen oder Sex mit unbekannten Menschen oder Sex mit vielen unbekannten Menschen oder Sex gegen Geld oder Sex außerhalb einer Beziehung? Sex ohne Gefühle, Sex an einem bestimmten Ort, zum Beispiel im Bordell oder auf der Straße? Oder geht es tatsächlich um die Menschen, die in der Prostitution tätig sind? Ist es ein Gefühl, was sich an die Personen richtet, an die Prostituierte oder an die Kundinnen und Kunden oder andere Akteure, Zuhälter, Menschenhändler, wer auch immer? So. Das wäre jetzt der reflexive Teil. Ich hoffe, das hat euch hat irgendwas bewegt bei euch oder klar gemacht oder was auch immer passiert ist. Und jetzt würde ich quasi mit meinem Teil anfangen. So, Ich habe eigentlich nur einen Hintergrund und später eine Tabelle, sonst keine PowerPoint. Das heißt, ihr müsst mir tatsächlich zuhören. So, ich fange jetzt an mit, was ist Prostitution in Anführungszeichen? Hier würde ich einfach nochmal auf eine ganz wichtige Unterscheidung hinweisen, die oft vergessen wird oder oft auch nicht bekannt ist, nämlich eine Unterscheidung zwischen einer deskriptiven Definition und einer normativen Definition. Also deskriptiv heißt, dass ich auf irgendetwas gucke und beschreibe, was da einfach empirisch passiert, ohne Wertung, ohne auf meine moralischen oder wertenden Ideen zurückzugreifen. Und das würde in diesem Fall bedeuten, dass ich Prostitution als Sex gegen Entgelt definiere, ganz einfach. Da gibt es jemanden, der Sex oder die Sex anbietet und jemand bezahlt dafür. Die Frage ist, ob man dann auch Geschenke oder sowas dazu zählt oder nicht. Also da verschwimmen dann schon die Grenzen. Oder wie ist es mit Sugar Daddy-Verhältnissen? Weiß man nicht. Wie ist es beim Dating, wenn irgendwie implizit klar ist, dass man, wenn man sich zum Essen einladen lässt, dann auch miteinander ins Bett geht. Gehört das jetzt auch dazu oder nicht? Sind Graubereiche. Wichtig ist mir hier, dass ich den Sex, der gegen den Willen einer Person geschieht, auch wenn irgendjemand bezahlt wird, dass ich das nicht als Prostitution definiere. Also das ist dann für mich einfach sexuelle Gewalt oder Vergewaltigung. Und ich bestehe sehr stark auf diesen Unterschied. Ob jetzt minderjährig oder erwachsen, wenn jemand nicht will, dann ist es einfach keine Prostitution. Normativ gesehen gibt es eine ganze Reihe von moralischen Urteilen. Ich werde dann später noch mal ein bisschen stärker darauf eingehen. Also die Vorstellung, dass Prostitution Gewalt gegen Frauen ist, ist eine normative Vorstellung, also die Beschreibung von Prostitution an Gewalt ist normativ, es ist schon eine Wertung drin. Auch die Vorstellung von Prostitution als Emanzipation ist normativ. Ich würde sagen, dass auch die Vorstellung von Prostitution als Arbeit normativ ist, weil sie in einem ganz bestimmten politischen Kontext entstanden ist und aktuell eben auch eine politische Forderung ist. Auch die Vorstellung, dass Prostitution irgendein Problem von öffentlicher Ordnung oder Sicherheit ist, auch das ist eine Wertung, eine normative Vorstellung. Ich persönlich nutze den Begriff Sexarbeit. Insofern verwischen bei mir sozusagen ein bisschen diese Bereiche. Also der Begriff Sexarbeit ist in der Wissenschaft eigentlich auch als analytischer Begriff anerkannt. Man kann, wenn man es ein bisschen nuancieren möchte, von sexueller Arbeit sprechen. Und der Grund oder der Hintergrund für diesen Begriff ist, dass, also der ist in den USA entstanden, Ende der 1970er Jahre. Den hat eine Prostituiertenorganisation namens Coyote geprägt. Coyote heißt Call of Your Old Tired Ethics, also sowas wie leg endlich deine alte Moral ab. Und der Grund, warum sie gesagt haben, wir wollen, dass Prostitution als Arbeit, als Sexarbeit aufgefasst wird, ist, dass in den USA kriminalisiert war und Prostituierte als Kriminelle galten und immer noch gelten eigentlich. Ja? Und Sexarbeit ist ein Gegenbegriff oder ein Gegenentwurf zu dieser Vorstellung von Prostituierte als Kriminelle. Und eine der Gründerinnen dieser Organisation, Margot St. James, die wurde Anfang der 60er mal verhaftet. Ihr wurde Prostitution vorgeworfen. Sie war keine Prostituierte, es war eine Frau wie jeder andere auch. Und sie kannte ein paar Begriffe, von denen man dachte, dass Frauen sie eigentlich nicht kennen dürfen und wurde deshalb tatsächlich verurteilt. Und dann war das Stigma da und sie hat keinen Job mehr gefunden. Sozusagen. Und diese Kriminalisierung hat sie erst in die Prostitution gedrängt. Und das war sozusagen einer der Gründe, die dazu geführt haben, dass sie gesagt haben, wir wollen jetzt aber auch mal was anderes. Wir wollen, dass das anders gesehen wird. Genau, also und ich kann irgendwie diese Geschichte nachvollziehen, ich kann auch die Forderung nachvollziehen. Ich finde nicht, dass die Tatsache, dass man Sex gegen Geld tauscht, irgendwie es rechtfertigt, dass man Leute in den Knast steckt oder auf andere Art und Weise ausgrenzt oder stigmatisiert. Und ja, deshalb verwende ich persönlich den Begriff Sexarbeit. Ich verwende das heute im Vortrag austauschbar, aber Prostitution ist ein bisschen aufgeladener, also da ist mehr Stigma dabei. Also wenn ich jetzt Sexarbeit sage, wette ich, dass ihr ganz andere Gefühle haben werdet als vorhin, als ich Prostitution gesagt habe. Ein Aspekt ist mir noch wichtig, Prostitution wird immer als Identität verstanden, also man ist Prostituierte. Für immer und ewig, wenn man es einmal gemacht hat, ist man Prostituierte, da kommt man nicht mehr raus. Viele sind auch der Meinung, wenn man es einmal gemacht hat, dann hat man irgendwie irgendwas verloren, irgendwas, also irgendwie scheint Sexualität heilig zu sein und man spricht davon, dass man den eigenen Körper verkauft oder die eigene Seele oder seine ganze Person und das ist sozusagen... Das schwingt auch bei der Prostitution, beim Begriff Prostitution mit. Und wenn man jetzt den Begriff Sexarbeit verwendet, dann ist diese Identitätskomponente nicht mehr da. Das heißt, Arbeit ist etwas, was man in einem bestimmten Zeitraum macht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stunden, was auch immer. Und ich bin danach immer noch ich selbst. Ich habe immer noch meinen Körper, meine Seele und mein Leben. Also sozusagen... diese Komponente kommt auch noch dazu. Wer verkauft sexuelle Dienstleistungen? Also das würde ich sagen, das ist das, was Sexarbeiterinnen verkaufen. Ich habe gerade Sexarbeiterinnen gesagt, aber eigentlich sind es nicht nur Frauen. Na, wir führen gerade eine Debatte in Deutschland, die sehr stark auf Frauen konzentriert ist, vor allem aus osteuropäischen Ländern, aus Frauen, die aus ökonomischer Not Sexarbeit machen. Aber im Prinzip, egal welche Studie man nimmt, wenn man sich wirklich die Mühe macht zu gucken, wie ist das ganze Spektrum, dann haben wir einen Querschnitt der Gesellschaft. Wir haben alle Geschlechter vertreten, wir haben alle Alter vertreten. Also es fangen tatsächlich auch viele SexarbeiterInnen mit 40, 50 oder sogar 60 an in der Sexarbeit. Alle sozialen Schichten. Ich weiß von einem Edelbordell in Hamburg, wo eine Gräfin arbeitet. Alle Länder, also sozusagen innerhalb des Landes oder als Migrantin in einem anderen Land und alle Bildungsgrade. Also das ist tatsächlich sozusagen ein Querschnitt. Was statistisch gesehen stimmt, und da muss man auch einfach drauf eingehen, ist, dass es mehr Frauen gibt, die Sex an heterosexuelle Männer kaufen. Das ist aktuell ein Fakt. Man kann sich auch eine Welt vorstellen, in der die Hälfte der Kundinnen eben Frauen sind, die Sex von Frauen oder Männern kaufen, aber das ist aktuell nicht der Fall. So, dann kann man sich fragen, warum, aber das ist jetzt vielleicht ein anderes Thema. Warum entscheiden sich Menschen für Sexarbeit? Muss man unterscheiden zwischen subjektiven Gründen und, ich würde sagen, strukturellen Faktoren, die man nicht so wirklich beeinflussen kann, die quasi den Kontext prägen. Ich finde es wichtig, nach subjektiven Gründen zu fragen, weil man dadurch die Selbstwahrnehmung der Personen erstens in den Blickpunkt rückt und auch respektiert. Und ich finde es wirklich wichtig, da auch dann das einfach zu akzeptieren, was da gesagt wird. Und ich werde jetzt irgendwie nichts Repräsentatives sagen, weil die Vielfalt ist einfach sehr groß. Aber ich würde sagen, ein Hauptgrund für Sexarbeit ist einfach der Wunsch nach finanzieller Unabhängigkeit auf irgendeine Art und Weise. Und in einer Welt, wo die Leute, die Sexarbeit machen, tendenziell ökonomisch oder sozial benachteiligt sind. Finanzieren kann man sich dann irgendwie das Studium oder die Familie oder einfach einen Lebensunterhalt, weil es gerade so besser ist. Und in der Regel wird es zwischen verschiedenen Möglichkeiten abgewogen. Und dann sagt man sich, ja, für kurz oder lang, meistens für kurz, manchmal aber auch für lang, finde ich diese Option gerade besser. Und das trifft zu, wenn die Optionen gut sind oder wenn sie schlecht sind. Das ist immer eine Abwägung, egal ob jetzt die Alternative, der Job in einer Reinigungsfirma, die Leiharbeitsverträge anbietet, ist, oder ob die Alternative jetzt ein Studijob ist in irgendeinem Büro, wo man vielleicht sexuell noch, sexistisch irgendwie noch angemacht wird. Ein anderes Motiv, das auch zutrifft, ist tatsächlich auch die Lust am Abenteuer, Lust an Sex oder Spaß an der Sache oder Lust, Leute zu treffen oder an diesen Kontext. Also das ist auch ein Motiv, das eine Rolle spielt. Ich will nicht quantifizieren. Ich finde allgemein, dieser ganze Zahlenkrieg ist, bringt uns irgendwie nicht weiter, aber das ist auf jeden Fall für manche SexarbeiterInnen ein Motiv. Auf Frauen bezogen ist ein Motiv tatsächlich eine Benachteiligung im Arbeitsmarkt. Und es gibt viele Sexarbeiterinnen, die alleinerziehende Mütter sind, die vielleicht nicht unbedingt einen Job finden, mit dem sie die Familie finanzieren kann, der auch mit Kita und Schule und anderen Verpflichtungen kompatibel ist. Und dann entscheidet sich halt manch eine Mutter dafür, in der Sexarbeit zu arbeiten. Oder Frauen kommen aus ärmeren Ländern, also das ist tatsächlich auch ein Grund, die Armut in Ländern wie Rumänien oder Bulgarien oder auch Spanien, also das ist nicht nur Osteuropa oder Griechenland, die sagen, ja, ich gehe jetzt irgendwie in ein Land, wo es den Leuten wirtschaftlich gut geht, Deutschland geht es gut, und dann mache ich das halt 3 Monate, 6 Monate, ein Jahr, bis ich irgendwas gesammelt habe, dann gehe ich wieder zurück. Oder ich kann zumindest ein paar Monate lang meiner Familie ein bisschen mehr Geld schicken. Es gibt auch Gründe oder strukturelle Gründe, die ein bisschen aus meiner Sicht schwerwiegender sind. Und ich finde, dass manche bestimmte Gruppen von Personen tatsächlich durch die Gesellschaft, durch eine gesellschaftliche Diskriminierung stärker in die Sexarbeit gedrängt werden als andere. Also, und ich meine damit jetzt nicht, dass diese Personen keine Entscheidungen treffen konnten oder dass ich ihnen jetzt die Entscheidung nicht abnehme, aber ich finde, der strukturelle Faktor wiegt hier ein bisschen schwerer. Und ich würde dazu zählen, ehemalige Sexarbeiterinnen, von denen man weiß, dass sie in der Sexarbeit tätig waren, für sie ist der Ausstieg ungemein schwerer. Also wenn man sich rechtfertigen muss in der Gesellschaft dafür, dass man irgendwann als Sexarbeiterin gemacht hat, dann findet man nicht ohne weiteres einen guten Job, egal wie gut man qualifiziert ist. Und mit strukturellem Faktor meine ich hier tatsächlich die Stigmatisierung und dieses unangenehme Gefühl im Bauch, was vielleicht einige von euch hatten vorhin. Angehörige von ethnischen Minderheiten, Beispiel Roma bietet sich an in Europa, für sie gibt es sehr wenige Möglichkeiten im Arbeitsmarkt, allgemein. Und da gibt es auch männliche Sexarbeiterinnen, die einfach diese Möglichkeit nutzen, um irgendwie zu überleben. Und ja, das liegt tatsächlich an der Armut plus an der Ausgrenzung. Und ich, es ist ein schwieriges Thema. So. Man könnte, wenn man jetzt so ein bisschen einen Blick außerhalb von Europa lenkt, könnte man zum Beispiel an Indien denken, wo tatsächlich eher Frauen aus den untersten Kasten in der Sexarbeit tätig sind, die tatsächlich auch aufgrund der gesellschaftlichen Stigmatisierung, sowohl aufgrund der Kaste und der Sexarbeit, eigentlich keine anderen Möglichkeiten haben. Also es gibt einfach kaum Möglichkeiten. Ich würde hier auch, und da freue ich mich auf Feedback, Transfrauen dazu zählen. Hanna ist da, die hat letzte Woche in einer anderen Podiumsdiskussion eine Geschichte erzählt, aber die deckt sich eigentlich auch mit anderen Studien und Berichten aus anderen Ländern, Es ist als Transfrau einfach schwer, einen Job zu finden, der den eigenen Qualifikationen entspricht. Also sobald man sich mit dieser sexuellen Identität identifiziert, hat man das Problem, dass Leute da eben auf eine bestimmte Art und Weise reagieren und man hat nicht mehr die Möglichkeiten von vorher. Und das ist, und dann ist halt Sexarbeit eine Option. Eine der nicht so vielen Optionen. Genau. Nächste Gruppe wären die Migrantinnen ohne legalen Aufenthaltsstatus. Auch da ist es so, dass im Prinzip legale Arbeitsmöglichkeiten von vornherein blockiert sind. Und wenn man irgendwie schnell an Geld kommen möchte, dann ist eben auch Sexarbeit eine Möglichkeit. Und dann möchte ich noch ein umgekehrtes, also einen quasi direkten Zwang erläutern am Beispiel der Flüchtlinge in Österreich. Flüchtlinge in Österreich dürfen rein rechtlich nur in der Ernte, also in der Landwirtschaft und in der Prostitution arbeiten. So, und hier, also ich betone das nochmal, ich möchte jetzt hier nicht die Entscheidungen, die diese Personen in diesen sehr engen oder krassen Umständen getroffen haben, absprechen. Das möchte ich nicht. Ich möchte auch nicht sagen, dass das falsch ist. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass die strukturellen Faktoren gesellschaftliche Faktoren sind. Also ich will quasi auf die Ebene drüber hinweisen. Ja, und dann die nächste Frage hier auf der Liste. Ist Sexarbeit freiwillig? Das ist ja eine Frage, die wird immer wieder diskutiert. Ich finde die Frage auch ehrlich gesagt schwierig. Subjektiv werden ganz viele sagen, natürlich mache ich das freiwillig. Ich entscheide mich zwischen zwei Optionen und ich finde die andere Option schlecht. Und ich persönlich finde, dass man diese subjektive Erklärung ernst nehmen muss. Man muss sie respektieren. Und man kann nicht den Leuten sagen, ja, aber ich hätte gerne gehabt, dass du die andere Option wählst, die aus deiner Sicht aber schlechter ist. Das finde ich nicht, das ist eine Haltung, die ich schwierig finde. Strukturell haben wir gerade gesehen, also gibt es einfach Faktoren, die Wahlmöglichkeiten stark einschränken. Aber da müssen wir an den strukturellen Faktoren arbeiten. Falls euch das aufgefallen ist, es gibt seit ungefähr einem Jahr in der Presse immer diesen Ausdruck Armuts- und Zwangsprostitution in einem Zug. Und da wird eben sozusagen die Prostitution, die aufgrund von Armut gemacht wird, in einen Topf geschmissen mit der Zwangsprostitution. Was ist das jetzt eigentlich? Und das finde ich sehr schwierig. Also die Zwangsprostitution, was eigentlich kein rechtlicher Begriff ist, rechtlich würde das Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung heißen. Da ist kein struktureller Faktor der Grund für die Prostitution, sondern tatsächlich irgendein Mensch, der hingeht und sagt, ich schlag dich oder du hast keinen legalen Aufenthaltsstatus und wenn du nicht mitspielst, dann verpetze ich dich bei der Polizei. Oder ja, aber ich habe dich doch aus Libyen oder wo sonst woher gebracht, jetzt hast du irgendwie 50.000 Euro Schulden. Das sind alles Geschichten, die vorkommen können. Das sind aber wirklich identifizierbare Individuen, die sich die gesellschaftliche Schlechterstellung von bestimmten Menschen zunutze machen, um diese dann zu erpressen und auszubeuten. Ich finde, das ist auf einer anderen Ebene angesiedelt als die Prostitution, die man macht, weil man tatsächlich schnell an Geld kommen muss. Und ich finde auch, dass die politischen Lösungen hier unterschiedlich sein müssen. Aber dazu komme ich dann. Der Zwang der Armut ist ein anderer als der Zwang des Menschen, der hingeht und mit Gewalt oder mit Verpetzen droht. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Und ich habe ein großes Problem damit, wenn Armut und Zwangsprostitution in einem Zug gesagt wird. So, als nächstes werde ich ein bisschen auf Ansätze eingehen, wie man mit Prostitution umgehen kann. Und ich werde das mit Bildern von Prostitution verbinden. Das greift auch so ein bisschen diese Anfangsreflexion auf, die wir gemacht haben. Ich möchte kurz was Einführendes sagen im Sinne von, wie kann man Prostitution regeln? Was gibt es so allgemein für Ansätze? Weil, ja, wenn ich jetzt Prostitutionsverbot sage, wissen wir eigentlich immer noch nicht, was jetzt genau damit gemeint ist. Ja, und in der Forschung wird unterschieden zwischen Gesetze oder Ansätze, die sich an die Prostituierte oder an die Prostituierten richten, entweder ausschließlich oder zusammen mit den Kunden. Es gibt Gesetze, die sich ausschließlich an die Kunden richten. Es gibt Gesetze, die sich auch an Dritte richten, die irgendwie da mitarbeiten. Das können Leute sein wie Taxifahrer, Türsteher, Leute, die irgendwo eine Webseite zur Verfügung stellen, Vermieter, all diese Leute, die quasi für den Betrieb oder für das Funktionieren von Prostitution zuständig sind. Wenn wir jetzt nochmal auf die Sexarbeiterin gehen, da gibt es auch unterschiedliche Ansätze. Man kann entweder direkt den Verkauf von Sex verbieten. In den meisten Fällen ist aber so, dass Handlungen drumherum verboten werden. Heißt, das Stehen auf der Straße oder das Spazieren auf der Straße. Ich werde dann gleich nochmal ein Beispiel nennen. Das Anwerben quasi. Also da muss noch überhaupt kein Sex ausgetauscht worden sein, sondern es reicht, dass ich irgendwie einen Typ anspreche an einem Ort, wo man davon ausgeht, dass ich eine Prostituierte bin. Genau. So, und jetzt, ich mache gleich eine Tabelle ran. Da sind keine Inhalte drin, aber sozusagen, um euch zu helfen zu verstehen, wie ich vorgehe, habe ich das rangemacht. Wenn ihr wollt, könnt ihr die selber ausfüllen, während ich das erläutere. Und zwar seht ihr da auf der linken Seite vier Auffassungen von Prostitution, wie Prostitution erfasst wird und was das jeweils auf der oberen Seite für den Blick auf Prostituierte, auf Sexarbeiterin, wobei da die meisten von diesen Bildern nicht von Sexarbeiterinnen sprechen, eben Prostituierte. Was das bedeutet für die Stimme der Prostituierten, wenn die irgendwie sagt, ja, ich will mich jetzt aber beteiligen, ich will jetzt auch was sagen. Was für politische Maßnahmen damit zusammenhängen und welche Auswirkungen diese politischen Maßnahmen auf Prostituierte haben. So. Die erste Auffassung, noch eine Bemerkung dazu, das ist jetzt nichts, was, also ich glaube, das kann man auch auf Deutschland anwenden, aber das ist wirklich eine sehr allgemeine Aufteilung, die nützlich ist, wenn man sich auch, glaube ich, global ein bisschen Prostitutionspolitiken anguckt. Ihr müsst dann selber gucken, inwiefern ihr das sinnvoll findet für Deutschland. Ich persönlich glaube, dass sich alles ein bisschen überschneidet, aber es kann sein, dass zum Beispiel diese erste Vorstellung in Deutschland nicht so stark vertreten ist. Also die erste wäre dann, dass Prostitution ein Problem von Sexualmoral ist und von Arbeitsmoral. Ich habe das hier zusammengepackt, weil ich finde, dass das oft gemeinsam verhandelt wird mit Sexualmoral. Also genau, und mit Sexualmoral meine ich, dass eben die Prostituierte deshalb verurteilt wird, weil sie Sex außerhalb der Ehe hat, weil sie quasi ein Sexualverhalten an den Tag legt, was gesellschaftlich nicht akzeptiert wird oder wo das nicht der gesellschaftlichen Norm entspricht. Sex mit vielen Männern, ohne Liebe, außerhalb der Ehe und so weiter und so fort. Das hat insofern was mit Arbeitsmoral zu tun, als gesagt wird, wir müssen die Frauen in neue, gute Jobs zurückführen. Da wird implizit gesagt, es ist eine schlechte Arbeit. Für die Stimme der Prostituierten bedeutet das ganz einfach, naja, das sind unmoralische Menschen, die irgendwie von der Moral abweichen. Na, da braucht man jetzt nicht irgendwie groß hinhören. Es hat auch Folgen für die für die Art und Weise, wie man mit Gewalterfahrungen umgeht, weil in dem Moment, wo Prostituierte unmoralisch sind, können sie auch keine Gewalt erfahren oder das ist ja selbstverschuldet, wenn sie unmoralisch handeln. Es geht so ein bisschen in Richtung Slut-Shaming, ne? Politische Maßnahmen, da gibt es eine Bandbreite, aber tendenziell würde ich sagen, wird Prostitution allgemein, also sowohl Kunden als auch Prostituierte, als auch Dritte und so weiter, komplett verboten. Ich würde zum Beispiel die USA hier reinpacken. Maßnahmen sind auch Umerziehungsmaßnahmen, die meistens mit Zwang einhergehen. Oder so christlich inspirierte Rettungen, wo man davon ausgeht, dass wenn man die Prostituierten konvertiert, dass, dann geht es ihnen wieder gut. Die Auswirkung von diesen politischen Maßnahmen auf Prostituierte ist, dass sie gesellschaftlich ausgegrenzt werden, dass man allgemein davon ausgeht, dass sie unglaubwürdig sind, also die haben nichts zu sagen. Es werden auch keine Gesetze gemacht, die die rechtliche Situation verbessern. Es werden lediglich Gesetze gemacht, die was verbieten. Und diese Umerziehungs- und Zwangsmaßnahmen entsprechen eigentlich einer Menschenrechtsverletzung beziehungsweise einer Verletzung der persönlichen Freiheit. Beispiele dafür, einmal historisch aus Deutschland und einmal USA. Historisch aus Deutschland. Es gab noch bis in die frühen 60er Jahre Gesetze, die vor allem jüngere Frauen bis 21, die erlaubten, diese jungen Frauen zwangsweise in Umerziehungsheime zu bringen. Es gab auch noch Arbeitshäuser und ja, man ging davon aus, dass man diese Frauen irgendwie umerziehen sollte, damit sie gute Ehefrauen werden. USA heute, Komplettkriminalisierung, wie gesagt, es gab einen Fall in Arizona letztes Jahr und der ist eigentlich immer noch aktiv. Da wurde eine schwarze Transfrau auf der Straße verhaftet, weil sie wortwörtlich Prostitution manifestiert hat. Also Manifesting Prostitution heißt der Straftatbestand. Und es gibt in Arizona ein Projekt, das tatsächlich Prostituierte vor der Wahl stellt. Entweder du kommst in unsere Zwangsberatung oder du wirst verhaftet. Und diese Transfrau, die heißt Monica Jones, es gibt auch einen Artikel auf Menschenhandel heute dazu, hat gesagt, nö, ich mache hier nicht mit. Und jetzt hat sie quasi eine Bürgerrechtsorganisation kontaktiert und die arbeiten jetzt zusammen, um dagegen vorzugehen. Mit dem Argument, dass hier dieses Manifesting Prostitution Gesetz genutzt wird, um sexuelle und ethnische Minderheiten zu diskriminieren. Also es ist tatsächlich auch so, dass Prostitutionsgesetze tendenziell eher gegenüber den anderen in der Gesellschaft umgesetzt werden. Kommen wir zum Prostitution als notwendiges Übel, beziehungsweise Prostitution als Problem der öffentlichen Ordnung. Ihr habt bestimmt schon mal irgendjemand sagen hören, ach ja, wenn wir Prostitution verbieten, dann nehmen die Vergewaltigungen zu. Das ist ein sinnloses Argument. Ich glaube, es ist empirisch total haltlos und macht überhaupt keinen Sinn, aber das steckt hier dahinter. Es gibt Männer in dieser Vorstellung, die haben Triebe, die können sie nicht kontrollieren. Die haben auch mehr sexuelle Bedürfnisse als Frauen, ne? Also steckt wieder auch ein Weiblichkeitsbild dahinter. Und um dieses Problem dieser Asymmetrie zu lösen, braucht es eben Prostituierte, die Männer befriedigen. Also notwendig. Aber wir wollen ja nicht, dass mehr Frauen in die Prostitution gehen. Wir wollen ja die guten Ehefrauen zu Hause behalten. Und deshalb müssen die Prostituierten als übel abgestempelt werden. Das ist eine Haltung, die gab es in Deutschland bis vor ein paar Jahrzehnten. Und der Ausdruck davon, der räumliche oder politische Ausdruck davon, sind zum Beispiel Sperrbezirke. wir brauchen das, aber wir brauchen es irgendwo, wo man es nicht sieht, wo die Männer aber ganz ruhig hingehen können, aber die Frauen nicht, das nicht so richtig mitkriegen. Also das ist so ein bisschen dieses Bild. Für die Stimme der Prostituierten heißt das, dass sie ja eigentlich verurteilt wird oder als irrelevant abgetan wird. Das ist ja, sie ist ja ein Übel, das heißt, sie ist schmutzig und krank. Also diese Vorstellung hat stark mit Ekel zu tun. Und sie wird natürlich ausgegrenzt. Ne? Rechtlich bedeutet das, dass es kein direktes Verbot gibt, sondern es gibt eine Regulierung oder eine Legalisierung. Also Deutschland steht tatsächlich für diese Auffassung, historisch, würde ich sagen. Und man führt aber Gesetze ein, die dafür sorgen, dass Prostituierte eben innerhalb von einem eher repressiv gestalteten Rahmen tätig sind. Alle, die außerhalb Sexarbeit machen, die werden illegalisiert. Und Maßnahmen sind zum Beispiel Sperrbezirke, Gesundheitsuntersuchungen, meistens Zwangsuntersuchungen. Man will ja, dass die Kunden gesund bleiben. Übrigens O-Ton von Erika Steinbach im Menschenrechtsausschuss im Mai 2014. Und Registrierungsmaßnahmen, wo dann irgendwie eine Sonderbehörde geschaffen wird, wo sich diese Frauen registrieren können. Hatten wir alles in Deutschland. Wer sich mal mit der Geschichte beschäftigen möchte, wird auf nicht so ganz schöne Sachen stoßen. Auswirkungen auf Prostituierte. Es gibt keine Rechte, es gibt nur Pflichten. Man muss irgendwie diese Pflichten erfüllen, damit man in der Legalität bleibt. Wenn man das nicht tut, dann wird man sozusagen kriminalisiert. Es werden keine guten Arbeitsbedingungen geschaffen, weil es ja irrelevant oder es ist ja ein Übel und ein Übel reguliert man dann doch nicht. Also in Deutschland war Prostitution auch sittenwidrig bis 2000. Also da schwingt auch wieder diese moralische Vorstellung mit rein und das hat quasi auch verhindert, dass man da irgendwie irgendwas besser macht. Ich könnte jetzt noch ein bisschen tiefer gehen, aber das reicht erstmal. Die nächste Vorstellung, und das ist das, was aktuell auch in der Debatte auch wieder sehr prominent ist, ist die Vorstellung von Prostitution als Gewalt gegen Frauen. Hier wird davon ausgegangen, dass Prostitution immer unfreiwillig ist, dass Frauen im Patriarchat unterdrückt sind und dass das quasi die einzig mögliche Ursache oder der einzige mögliche Faktor ist, der Frauen in die Prostitution bringt. Prostituierte werden als Opfer definiert, am liebsten auch schon per Gesetz. Und ja, man sagt, dass also diejenigen, die sagen, die machen, dass sie es freiwillig machen, da ist dann die Erklärung, naja, die haben ja ein falsches Bewusstsein, die wissen noch nicht so richtig, was sie da eigentlich tun. Wenn man sie denn aufklären würde, dann wüssten sie auch, dass das nur Gewalt ist. Das ist so ein bisschen der Dreh. Und Männer sind grundsätzlich, oder Männer, die Sex kaufen, sind grundsätzlich Täter. Oder so. Was die Stimme von Prostituierten betrifft, gibt es hier eine Zweiteilung. Also die Stimme von jenen Prostituierten oder Ex-Prostituierten, muss ich vielleicht dazu sagen, die sich für ein Verbot engagieren oder idealerweise für das schwedische Modell und die in der Öffentlichkeit mit dieser Forderung auftreten und die auch bereit sind, Geschichten von Gewalt zu erzählen, die werden gehört und auch sehr absichtlich gehört. Prostituierte, die das anders sehen, die sagen, ja, ich mache das aber freiwillig, ich will kein Verbot und ja, vielleicht habe ich auch Gewalt erfahren, aber ich möchte trotzdem nicht, dass du Prostitution verbietest. Die werden hier eher ausgegrenzt und je nach Gruppierung, also es gibt auch Fälle, wo gesagt wurde, naja, ihr seid ja eigentlich alles Zuhälter oder Marionetten von Zuhälter oder ja, euch kann man nicht wirklich vertrauen. Politische Maßnahmen, Die sind gegen die Politik vom notwendigen Übel, also gegen eine rechtliche oder eine Regulierung von Prostitution. Man soll möglichst alle Akteure in der Prostitution mit Ausnahme der Prostituierten kriminalisieren. Und das ist aktuell so ein bisschen, also es wird gesagt, dass das das schwedische, sogenannte schwedische Modell ist. Ich muss dazu sagen, dass das nicht so ganz stimmt. Also Schweden kriminalisiert ja sozusagen über die Hintertür zum Beispiel migrantische Sexarbeiterinnen, weil es laut Ausländergesetz verboten ist, zum Zwecke der Prostitution einzuwandern. Und das steht dann zwar nicht im Prostitutionsgesetz, aber es steht im Ausländergesetz. Insofern folgt dann halt die Abschiebung, wenn man nach Schweden migriert, um Sexarbeit zu machen. Auswirkungen von politischen Maßnahmen auf Prostituierte. Es ist ein Halbverbot. Insofern, es macht im Prinzip unmöglich, die Sexarbeit irgendwie zu regulieren oder Arbeitsbedingungen festzulegen, weil man definiert das ja von vornherein als Gewalt. Also man hat da nicht die Möglichkeit, noch irgendwie genauer hinzuschauen. Sobald irgendwie Sex gegen Geld getauscht wird, ist es eine Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit und dann passt das so. Wie gesagt, in Schweden ist die Umsetzung migrantinnenfeindlich. Es gab vor kurzem auch ein Urteil in Schweden. Da hatte ein Barkeeper zwei asiatische Frauen rausgeschmissen, weil er gesagt hat, naja, die kommen doch nur hier, um Prostitution zu machen. Weil asiatische Frauen ja Prostituierte sind immer. Und die sind vor Gericht gegangen und das Gericht hat bestätigt, dass der Barkeeper Frauen rausschmeißen kann, von denen man annehmen kann, dass sie der Prostitution nachgehen. Und hier wird das quasi dann mit einem rassistischen Unterton umgesetzt. Sexarbeiterinnen werden in diesem Modell auch geächtet gesellschaftlich. Also 50% der SchwedInnen und NorwegerInnen, in Norwegen gibt es das Modell auch, sind der Meinung, dass auch Prostituierte kriminalisiert werden sollen. Also ich finde, also das ist diese Vorstellung, dass man eigentlich die Prostituierte in Ruhe lässt, die stimmt dann nicht so wirklich. Und zuletzt, es ist einfach ein paternalistischer Ansatz, der davon ausgeht, dass wir es besser wissen. Also wir, die diese Position halten. Letzte Vorstellung ist die Vorstellung, dass Sexarbeit eben Arbeit ist. Ist eine relativ neue Vorstellung. Eben, habe ich schon gesagt, 70er Jahre. Was heißt Blick auf Prostituierte? Meistens sind es Sexarbeiterinnen selber, die diese Prostitution haben, aber nicht nur. Also es ist ja eine Vorstellung, die ein bisschen Verbreitung erfährt. Und tendenziell wird gesagt, naja, wir sind halt, oder ihr seid Menschen wie wir alle auch und ja, ihr macht halt Arbeit, ihr macht Sexarbeit, ich mache Wissenschaft, ist auch kein Job wie jeder andere auch. Lasst uns irgendwie gucken, dass wir alle möglichst selbstbestimmt dieser Tätigkeit nachgehen. Politische Maßnahmen wäre eine Entkriminalisierung der Sexarbeit, also die Abschaffung aller Gesetze, strafrechtlichen Gesetze, die zur Regelung der Prostitution dienen. Damit ist jetzt nicht gemeint, Gesetze gegen Zuhälterei oder Menschenhandel oder gegen sexuelle Gewalt, sondern es geht darum, dass man zum Beispiel Sperrbezirke abschafft, weil Sperrbezirke im Strafgesetzbuch drin sind. Und dass man eben sozusagen dann eben andere Gesetze nutzt, keine Sondergesetze, irgendwie ganz normale Zivilrecht und Arbeitsrecht, damit Sexarbeiterinnen ihre Arbeit machen können. Auswirkungen von diesen politischen Maßnahmen, die gibt es übrigens bis heute nur in Neuseeland, wobei auch das nicht ganz passt, weil die nehmen zum Beispiel auch die Migrantinnen aus, also das gilt nur für die Neuseeländerinnen. Scheint ganz gut zu funktionieren. Berichte sagen nicht, dass irgendwie zu mehr Menschenhandel gekommen ist. im Vergleich zu vorher, wo es eine Kriminalisierung gab, können Sexarbeiterinnen zum Beispiel sich bei der Polizei melden, wenn sie Gewalt erfahren, ohne irgendwie nach Hause geschickt zu werden mit der Ansage, ja, aber du bist ja Prostituierte, das ist doch dein Job. Oder ja, aber dir glauben wir nicht. So. Also das, solche Fälle kann man dann nur regeln, wenn, ja, wenn man das eigentlich als Arbeit anerkennt. Ja, das wäre so ein bisschen... also meine Auffassung der Bilder über Prostitution, die es gerade gibt, ich glaube, dass die sich alle so ein bisschen überschneiden und vermischen. Aber ich glaube, dass die alle irgendwie vorhanden sind bei uns. Wichtig ist, glaube ich, dass, oder aus meiner Sicht verpassen es die ersten drei beim Blick auf die Prostituierte und beim Umgang mit der Stimme von Prostituierten tatsächlich sich ernsthaft mit diesen Personen auseinanderzusetzen und sie zu respektieren auf Augenhöhe. Tendenziell habe ich das Gefühl, dass alle wenig Interesse daran, Interesse haben, sich mit den negativen Auswirkungen von Prostitutionsgesetzen auf Prostituierte auseinanderzusetzen. Also immer, wenn man sagt, ja, aber das ist schlecht oder guck mal, mit dem Sperrbezirksparagrafen landen jährlich 1500 Frauen im Knast. Interessiert niemand. Ja. Und da muss man halt, ja, und die Sexarbeiterin interessiert es halt. Eine Sache möchte ich hier noch sagen, und zwar zur Vorstellung, dass man... Sexarbeiterin per se zu Opfern deklariert, was auch jetzt so ein bisschen Tendenz ist, dass man sagt, ja, aber ihr macht es nicht freiwillig. Das, hier wird sozusagen die Fähigkeit erwachsener Frauen, weil es geht in diesem Diskurs nur um Frauen, es wird die Fähigkeit erwachsener Frauen zu sexuellen Handlungen zuzustimmen ausgehebelt. Und dann kann man natürlich sagen, ja, aber die Prostitution ist was anderes, da geht es nicht um meine Sexualität. Und da würde ich widersprechen und da würde ich euch auch dazu anregen, das nicht so auf die leichte Schulter zu nehmen. Und ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Die AfD hat ja neuerdings hier auch ganz gut Stimmen gekriegt. Die AfD hat ein ganz bestimmtes Familienmodell, auch ein Frauenbild. Und wenn wir jetzt zugestehen, dass man die bei der Prostitution anfängt, diese Zustimmungsfähigkeit auszuhebeln. Mit dem Argument, die wissen ja nicht, was sie tun. Die sind alle psychologisch irgendwie nicht so ganz dabei und wir wissen es besser. Ich kann mir gut vorstellen, dass die AfD irgendwann kommt und sagt, ja, diese ganzen, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, Trigger, diese ganzen Lesben und diese ganzen Single-Karrierefrauen, die wissen ja auch nicht, was sie tun, die sind auch alle psychologisch geschädigt. Wenn wir denen nur die Zustimmungsfähigkeit wegnehmen, wenn wir irgendwie ein Gesetz einführen, das das verbietet, dann haben wir auch das Problem gelöst. Das ist strukturell genau das gleiche Argument. Nur die moralische Wertung ist eine andere. Aber wenn wir anfangen, Moral zu erlauben, wenn wir solche Gesetze machen, dann gibt es überhaupt kein Kriterium mehr, was dieses Argument ausschließt. Und das finde ich ein Problem. Also wir müssen da schon aufpassen, dass wir keine Gesetze machen, die sowas erlauben. Prostituiertenschutzgesetz, das ist die neue Entwurf. Also ich kann jetzt ein bisschen da was dazu sagen, weil es gibt ein Eckpunktepapier, es gibt noch kein Gesetz. Es wird viel gestritten, es soll eine Meldepflicht geben, wobei nicht ganz klar ist, was da gemeint ist. Ist da jetzt... ist da jetzt die Polizei gemeint? Soll jetzt tatsächlich eine Prostituiertenbehörde geschaffen werden? Geht es nur darum, dass Sexarbeiterinnen sich melden sollen, wenn sie irgendwo hinziehen, wie wir alle auch? Weiß man nicht. Aber es soll einen Hurenausweis geben, den man den Kunden auch vorzeigen muss? Na, weiß ich nicht. Also steht tatsächlich so im Eckpunktepapier. Also nicht Hurenausweis, Nachweisdokument heißt das dann. aber in der Praxis ist das das Gleiche. Soll das Mindestalter, wobei das steht noch nicht ganz fest. Es könnte das Mindestalter angehoben werden. Da fängt es auch schon an mit der Aushebelung von der Zustimmungsfähigkeit, nämlich bei den Frauen zwischen 18 und 21. Und im Diskurs ist auch immer nur die Rede von Frauen. Und da wird gesagt, ja, bis zwischen 18 und 21, Pech gehabt. Ich weiß besser als du, was du machen kannst sexuell, als du selber. Und wer sagt, dass als nächstes irgendwie ein Sexverbot kommt? Also, geht nicht. Verbot von Gangbang-Partys und Flatrate. Wenn jemand wissen will, was das ist, erkläre ich das. Da müsste ich ein bisschen ausholen, aber ich habe auch was dazu geschrieben. Und Erlaubnispflicht für Bordelle. Da möchte ich jetzt nur auf den Punkt eingehen, wo sich auch ganz kleine Zusammenschlüsse von Prostituierten als Bordell anmelden müssen, weil ich das Gefühl habe, dass das in die große Wirtschaftspolitik der CDU passt, wo gesagt wird, wir wollen große Betriebe, aber keine kleinen. Und ich vermute, dass wenn man auch eine Anmeldepflicht für ganz, ganz kleine Zusammenschlüsse, also Wohnungen mit 2, 3 Sexarbeiterinnen, erlaubnispflichtig macht und mit Regelungen beschmeißt, dass dann die großen Bordellbetreiber, von denen es ja schon genug gibt, die Anwälte haben werden und die Fähigkeiten haben werden, sich anzumelden, aber die kleinen Betriebe eben nicht, und die müssen dann aber in die Großbordelle gehen. Und dann sage ich, ja gut, schön, dann haben wir halt Großbordell Deutschland in 10 Jahren. Danke. Weiß nicht, ob das das Ziel war. Gibt noch ein paar mehr Sachen. Hanna ist auch hier vom Berufsverband Sexuelle und Erotische Dienstleistung. Das heißt, ich würde sagen, wenn es irgendwelche konkreten Fragen gibt, würde ich das einfach mal delegieren. Ansonsten würde ich sagen, bin ich jetzt am Ende. Ich hoffe, das war irgendwie einführend und gleichzeitig tief genug, und ich freue mich auch auf eure Fragen.